Querfunk. In dieser Woche mit dabei Markus Henkel aus Heilbronn, servus.
Einen schönen guten Abend.
Urs Mansmann aus Hannover.
Hallo.
Andreas Zimmer aus Köln.
Yeah.
Und ich bin Jerome Brunel aus Horb. So, servus miteinander. Es gab eine kleine Sommerpause. Der eine oder andere von uns war in Urlaub, vor allem ich, und das verdientermaßen. Und als ich dann wiederkam, hingen überall Plakate, die, finde ich, für die Bundestagswahl, die, finde ich, von Bundestagswahl zu Bundestagswahl dümmer und blöder und bescheuerter werden. Bin ich der Einzige, der das so sieht, oder seht ihr das ähnlich?
Ich habe noch gar keine Plakate gesehen, aber ich erinnere mich an meine Jugend. Ja, da hingen auch mal Plakate. Nein, inwiefern dummer und döver und überhaupt schrecklicher?
Also ich kann ja ein Beispiel nennen. Ich war letzte Woche in Freiburg und da hing ein Plakat von der CDU. Matern von Marschall heißt der gute Herr und er hält einen Apfel in der Hand. Und da habe ich mich gefragt, also sonst groß keine Aussage, habe ich mich gefragt, warum hält er einen Apfel in der Hand? Möchte der also damit sagen, keine Ahnung, mit mir Apfelsaft für alle umsonst? Oder was will er damit sagen? Keine Ahnung. Urs, du hast doch ein nettes Plakat gesehen.
Naja, ich muss erst mal gestehen, dass ich selber welche aufgehängt habe. Ich bin nämlich auch in einer von diesen Parteien tätig und habe hier die Landschaft verschandelt. Und es gibt von der politischen Konkurrenz, das muss ich auch dazu sagen, dass die Konkurrenz ist, dann auch nette Plakate von der FDP. Wie war der Slogan gleich? Hilf mir auf die Sprünge, Jerome.
Schießsport ist Freiheit.
Richtig, Schießsport ist Freiheit. Was natürlich mit einem Amoklauf, der kürzlich passiert ist, sehr, sehr unglücklich zusammengetroffen ist.
Ja, da hat man wenig Fingerspitzengefühl bewiesen, ja.
Das war ein Plakat von Dr. Roland Remeth. Kann man ruhig auch mal dazu sagen.
Ja, aber
sagen.
Die Reihenfolge ist entscheidend. Erst kam das Plakat, dann dieser unerfreuliche Vorfall. Also da kann er nichts dafür.
Urs, es gab ja davor schon diese Amokläufe, diese schrecklichen, und es gibt es ja leider immer häufiger. Und deswegen hätte ich generell auf solche Sprüche verzichtet. Das ist einfach blöd.
Ja, es ist geschmacklos und es fällt natürlich, wenn dann nochmal sowas passiert, demjenigen auch auf die Füße. Das ist dann auch ziemlich rumgegangen, ist auch von der Presse aufgegriffen worden, weil es dann eben als gefühllos betrachtet wird. Immerhin hat er das Rückgrat gehabt, dann nicht schnell heimlich den Fehler so scheinbar zu korrigieren und es runterzunehmen, sondern das Plakat steht immer noch auf Facebook. Er steht dazu. Auch okay, ja.
Aber inhaltlich, finde ich, passiert immer weniger auf den Plakaten, habe ich so das Gefühl. Natürlich kann man auf Plakaten jetzt nicht wahnsinnig viele Dinge transportieren, das ist mir schon klar, aber irgendwie scheint mir der ganze Wahlkampf dieses Jahr seltsam, ja,
farblos zu sein.
Ja. Genau. Ja, ich habe gerade eben nochmal hier aus dem Fenster geschaut, weil die haben ja so einen unglaublich hässlichen Mann vor die Tür gehängt, vor das Haus, direkt in die Straße, auf Schmuck im blau-gelben Hintergrund. Und ehrlich gesagt, ich finde die Slogans oder die Meinungen und Standpunkte sind halt alle sehr austauschbar. Das heißt, das, was da draufsteht, bietet einem keinerlei politische Orientierung, warum oder warum nicht ich jemanden wählen sollte. Ich versuche mir echt vorzustellen, wie schwierig das für einen Farbenblinden ist, der in der Kabine steht und sich nicht mal mehr an den Farben orientieren kann. Für den wird's hart.
Es traut sich doch niemand mehr, eine eigene Meinung zu vertreten. Weil in dem Moment, wo ich irgendwo wirklich eine Meinung vertrete, die vom Mainstream abweicht, dann ernte ich einen Shitstorm, dann werde ich sofort fertig gemacht. Auch wie zum Beispiel jetzt der eine Kollege von der FDP, der sagt, ich finde das richtig, dass Schützenvereine mit Schusswaffen hantieren dürfen, die Schützen da. Der wird dann richtig gehend fertig gemacht und nur allen Wohl und keinem Wehe wird noch akzeptiert und erntet dann keinen Shitstorm. Und unsere Kanzlerin ist mit dieser Politik erfolgreich. Und der Herausforderer, der ein paar Ecken und Kanten zeigt, der wird dafür gnadenlos abgewatscht.
Ich finde es ja sogar gut. Also theoretisch muss man ja sagen, man muss dem Herrn von der FDP, der eben für den Waffensport sich so deutlich ausspricht, sogar dankbar sein. Weil dadurch, dass er sich positioniert, kann man ja selber auch ausloten, ist das jetzt einer, den ich wählen würde oder auch nicht. Der legt sich wenigstens fest. Und dann kann ich sagen, bin ich jetzt auch ein Waffensportfan oder nicht? Wähle ich den oder wähle ich den nicht? Bei den meisten muss man sagen, die sind ja so nichtssagend, dass es eigentlich völlig egal ist, wen man da ankreuzt oder auch nicht, weil die haben alle mehr oder weniger das gleiche Geschwätz und Geschwurbel da drauf. Das ist halt, das geht nicht weiter darüber hinaus als unser Waschmittel wäscht am weißesten, wähl mich, fertig.
Ja, sie versuchen Lebensgefühl zu verkaufen. Das funktioniert ja. Halt mal mehr gut und mal weniger gut meistens, aber weniger gut.
Ja. Absolut. Lebensgefühl, finde ich, ist nämlich sowas, ich will in der Politik keine Wohlfühlwelt verkauft bekommen, sondern Politik ist ja dazu da, die Umstände in einem Land zu gestalten, unter denen wir leben. Und das machen sie halt auch immer irgendwie weniger. Und demzufolge kann sich das ja auch in den Wahlplakaten nicht niederschlagen. Was wollen sie denn auch versprechen? Großgestaltungsspielraum haben sie nicht bei den Schulden, die wir haben.
Ist doch ganz egal, was sie versprechen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass sie es dann wieder sagen, ach ja, wir haben mal in die Kassenbücher geschaut, das ist ja alles gar nicht möglich. Strich drüber.
Ja.
Durch.
Was ich mich halt frage, du hast ja gesagt, du plakatierst auch, Urs. Was ich mich frage, gibt's wirklich Menschen, die sich überlegen, was wähle ich und dann auf die Plakate gucken und sagen, oh, das Plakat gefällt mir gut, deswegen wähle ich jetzt die Partei. Oder gibt's da nicht ganz andere Gründe, eine Partei zu wählen oder eben nicht zu wählen? Also meine Entscheidung läuft eben nicht über Plakate.
Wir haben ja inzwischen 5 Parteien im Parlament und da ist es schon wichtig, sich auch in Erinnerung zu rufen, dass man sagt, uns gibt es auch noch und deswegen sind die Plakate wichtig. Würde eine Partei die nicht aufhängen, würde sie es, glaube ich, schon am Ergebnis merken. Man muss auch den Leuten, man muss die Leute daran erinnern, dass man zur Wahl steht.
Das ist, glaube ich, nicht.
Es gibt ja, entschuldige bitte, dass ich dir ins Wort falle, Max. Ich erinnere mich jetzt, ich habe tatsächlich nur sehr wenig Wahlplakate hier gesehen, aber ich erinnere mich an den letzten Wahlkampf, wo ich mir an den Kopf fasste. Die Ökopartei, die Grünen, klebten an jeden Laternenpfahl bei uns ein schönes Plakat auf Holz, Sperrholzleinwand oder irgendwas weiß ich. Das war alles andere als ökologisch. Das widerspricht sich denn in der Aussage irgendwie, finde ich. Muss doch nicht sein. Das kostet ein irres Geld und natürlich, das kriegen sie alles ersetzt durch die Parteienfinanzierung, die staatliche, keine Ahnung, pro geklebtes Plakat 5 €. Was gibt es, Urs? Kannst du das sagen?
Es gibt keine pro Plakat, es gibt nachher einen Ersatz pro Wählerstimme. Das heißt, es ist auch entscheidend, ob man erfolgreich ist. Und man muss mindestens 0,5 oder 1% kriegen. Ich weiß nicht genau, wie es auf Landesbundesebene geregelt ist, um überhaupt eine Erstattung zu kriegen. Aber diese Plakate werden nachher auch wieder eingesammelt. Und die werden beim nächsten Wahlkampf wiederverwendet. Also diese Sperrholzplatten, die sind viel zu teuer. Die werden nicht weggeworfen, sondern wenn sie unbeschädigt sind, werden sie im nächsten Wahlkampf wieder eingesetzt.
Natürlich, aber wie sieht das aus? Ich meine, es gibt optische Umweltverschmutzung. Das sieht doch nach nichts aus. Einfach nur Müll.
Das sind 2 Monate. Es sind 2 Monate und eine Woche nach der Wahl muss alles wieder weg sein. Wenn es nicht weg ist, dann rückt tatsächlich der städtische Reinigungsdienst aus und schreibt den Parteien eine Rechnung. Deswegen werden wir uns auch nach der Bundestagswahl sehr, sehr beeilen, diese Plakate alle komplett wieder einzusammeln und auch wieder zentral abzuliefern, wo sie dann recycelt und wiederverwendet werden für die nächste Wahl.
Max? Ja, ich glaube, die Grünen nehmen sowieso Kartoffelleim zum Kleben. Deswegen brauchst du da gar keine Sorgen machen, Andreas. Die lutschen das nachher wieder runter vom Sperrholz und dann ist das ökologisch völlig unbedenklich.
Ja, denn so, ja klar.
Sie hören Querfunk.
Herr Andreas hat manchmal etwas seltsame Vorstellungen. Bleiben wir noch bei Parteien, beziehungsweise bei einer Partei. Wir haben ja in den letzten Folgen so ein bisschen über Prism gesprochen, nicht ein bisschen, sondern ziemlich viel. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Piraten bisher von dieser Diskussion um den Datenschutz so überhaupt gar nicht profitieren. Könnt ihr euch das erklären?
Die stellen sich einfach dämlich an. Ich will es mal kurz auf den Punkt bringen.
Die sind nicht ganz so netzaffin, wie man immer annimmt und haben nicht so viel Kompetenz in dem Bereich, wie ihnen zugeschrieben wird. Und ich glaube, sie sind deswegen auch nicht in der Lage, das für sich in Wählerstimmen umzumünzen. Die andere Seite ist, es ist eine unheimlich komplexe Sache. Und jede Partei, die hier mit im Boot ist, hat's schwierig, da wirklich Position zu beziehen, ohne dass man ihr nicht irgendeine Sünde aus der Vergangenheit angreifen kann und sagen, aber ihr habt doch auch mitgespielt ein Stück weit.
Das Gute ist ja,
die Piraten hätten dieses Problem nicht, weil die ja viel zu kurz dabei sind.
Richtig, die haben keine Vergangenheit. Ich möchte vielleicht mal kurz Sascha Lobo zitieren, den Älteren unter uns wird er bekannt sein als Netzguru. Der hat gesagt oder getwittert, für die Piraten ist Prism ein Elfmeter vor leerem Tor, Rückenwind, abschüssiger Platz. Warum befürchtet man trotzdem, dass sie verfehlen?
Und sie treten ja nicht mal an. Also das ist ja, ich habe noch nicht mal irgendwie einen Zucken von den Piraten gehört zum Thema Prism. Aber bitte weiter, entschuldige Max.
Nee, es ist exakt so. Sie äußern sich eigentlich nicht so wirklich konkret drüber. Das Einzige, was sie zu bieten haben, ist das, was sie die ganze Zeit schon bieten, nämlich Transparenz einzufordern, was ja an sich keine schlechte Sache ist. Aber ob das jetzt dann alles ist in so einer Geschichte, einfach nur weiter auf den alten Forderungen hocken zu bleiben oder auch mal die Leute aufzuklären und zu sagen, seht ihr, und genau deswegen sind wir eine Alternative, weil es bei uns sowas nicht gäbe, wegen Vorratsdatenspeicherung und dem ganzen Pipapo. Machen sie aber nicht. Sie klären die Leute nicht auf.
Wie soll ich denn als deutscher Politiker sagen, ich bringe die Amis zur Raison und wenn wir dran sind, machen die NSA zu. Wie glaubwürdig wäre das?
Das ist unglaubwürdig, absolut. Aber es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn man Politiker hätte oder auch solche, die sich dafür halten, also Jungpiraten, die einfach mal sagen, hallo, das kann ja wohl nicht alles sein, weil das alles, was wir bisher gehört haben aus dem Parlament war, wir haben einen Untersuchungsausschuss, wir haben irgendwelche... Mir fällt gerade kein höfliches Wort ein. Also Menschen wie Pofalla, die dann sich hinstellen und sagen, nee, ist erledigt, ist jetzt beendet. Einfach nur, weil sie einen Deckel drauf machen wollen und sich nicht damit beschäftigen wollen. Die Kanzlerin, die sagt, es gehört nicht zu meinen Aufgaben, mich quasi in Software einzuarbeiten und die dann zu verstehen und zu erklären. Nur um zu rechtfertigen, dass sie keine Ahnung hat, was da vorgeht. Oder zumindest behauptet sie das. Natürlich weiß sie, was da vorgeht. Aber alle stellen sich dumm und doof. Und da müssten doch die Piraten aufstehen und sagen, hallo, wir sind... mit einem Mikroprozentsatz auch irgendwie in dieser Politikszene vertreten und wir reden Klartext. Machen Sie nicht. Klartext reden, das wäre schon schön.
Weil es keine Lösungsansätze gibt. Ehrlich gesagt, die NSA führt ein Eigenleben. Die wird offensichtlich noch nicht mal von der amerikanischen Regierung so richtig kontrolliert. Wie sollten wir sie unter Kontrolle bringen? Was soll ich dem Wähler verkaufen als Politiker, um zu sagen, wir machen dies, das oder jenes? Ich kann mich natürlich hinstellen und kann sagen, ich finde das nicht gut, aber das ist wohlfeil. Ein wirkliches Konzept, wie man dieses Problem lösen kann, wie man es angehen könnte, so dass eine Lösung rauskommt, die auch wirklich für den Wähler zufriedenstellend ist, für jemanden, der Privatsphäre haben will. Die ist noch lange nicht in Sicht. Wir müssen erstmal für uns rausfinden, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wie gehen wir damit um, um darüber dann dahin zu kommen, was können wir unternehmen. Und dafür ist es noch viel zu frisch, um das jetzt im Wahlkampf mit irgendwelchen platten Formeln abzutun. Zu sagen, da bin ich dagegen, reicht nicht und deswegen hält der ein oder andere lieber den Mund und ist auch gut so.
Aber das wäre das erste Mal, dass Politiker den Mund halten, wenn sie tatsächlich nichts zu melden haben.
In der Tat. Das hält sie ja sonst auch nicht davon ab, ihren Job auszuüben.
Ganz genau. Man würde sich's oft wünschen.
Ja, ich meine, es ist sicherlich so, dass wir jetzt 8 Wochen nach Snowden, in der Woche 8 nach der Zeitrechnung Snowden, immer noch kein Patentrezept haben. Das dürfte auch so schnell nicht zu erwarten sein. Aber es wäre schon mal schön, wenn wir einfach sagen, es gibt da ein Problem und nicht, dass die Regierung sich schlichtweg dumm stellt. Und die Piraten könnten zumindest mal versuchen anzufangen, den Leuten zu erklären, was da eigentlich vor sich geht. Ich meine, für jeden wäre der Gedanke, dass bei ihm einfach die Polizei reinmarschiert, ziemlich befremdlich, weil wir sind ja kein Polizeistaat. Fakt ist aber, das macht die Polizei schon längst, nur eben in Form von Geheimdiensten. Das sind ja auch Beamte, die deinen Computer und dein Leben und deine Umstände und Informationen durchschnüffeln können, ohne dass du davon weißt, was dagegen tun kannst.
Moment, nach neuesten Untersuchungen oder Veröffentlichungen nur 75% deines Lebens.
Das beruhigt mich ungemein.
Ja, finde ich auch.
Weil die schlimmen Sachen, die sind in den anderen 25%.
Ich gebe mir auch immer Mühe und schreibe hier NSA, das sind die 25%, die euch nichts angehen.
Genau. Ich finde, es gibt noch eine viel bedenklichere Entwicklung, nämlich das, was dem Guardian passiert ist, dass dort plötzlich Geheimdienstler auftauchen und in den Keller gehen und sagen, und wir zerstören jetzt hier Rechner oder ihr müsst es selber zerstören, wir gucken dazu dabei. Und das offensichtlich vom britischen Premierminister selbst angeordnet worden ist. Und das ist ja auch im Zusammenhang mit dieser großen Prism-Affäre. Es ging ja um das Material, was Snowden geliefert hat. Ich finde, das ist die Bankrotterklärung der Demokratie, was Großbritannien da abgeliefert hat. 100%. Und sowohl in der einen wie auch in der anderen Affäre, was mir da fehlt von der Regierung, und da ist die Regierung am Zug, ja, denn die Opposition hat da weniger zu melden. Die müssten hier mal Position beziehen und sie müssten eine Haltung einnehmen. Und genau das fehlt. Ganz im Gegenteil, es wird wie du vorhin richtig gesagt hast, als beendet erklärt. Und das geht nicht.
Wobei man sich natürlich fragen muss, muss man vor einem Geheimdienst, der sich einbildet, wenn ich die Rechner einer Zeitung zerstöre, dann zerstöre ich sämtliche Daten, der sich sowas einbildet, muss man vor so einem Geheimdienst Angst haben? Denn ist doch klar, dass sie das nicht nur auf diesen Rechnern haben.
Es ging nicht um die Daten. Es geht um die Demonstration. Ja. Wir können das machen.
Genau.
Und wenn wir das machen können, können wir alles machen.
Richtig.
Passt auf in Zukunft, worüber ihr berichtet. Ihr seid dran. Das ist etwas, was ich sonst nur in dieser Qualität aus Schurkenstaaten kenne. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich Herr Schröder hinstellt und Herrn Cameron bescheinigt, dass er ein lupenreiner Demokrat ist.
Ja, aber der hat jetzt schon einen Job. Er braucht das ja nicht. Also
Gerd Gas. Das ist ja genau das Problem eigentlich. Es geht nicht um die Tätigkeit an sich oder was sie da machen. Eine Festplatte zerstören, denen ist auch klar, dass die Daten schon irgendwo gesichert sind. Es ging auch nicht drum, den Freund von dem Journalisten, der das aufgedeckt hat, mal eben festzusetzen. Da war klar, dass nichts bei rumkommt. Aber man kann ihn einschüchtern. Man kann sagen, pass auf, wir halten dich genau 8 Stunden 55 Minuten fest, weil wir wissen, wir dürfen dich maximal 9 Stunden festhalten. Wir klauen dir deinen Laptop, dein Handy, deine Spielekonsole, alles, was du an elektronischem Zeug dabei hast. Und warum machen wir das? Weil wir es können. Und da, die Botschaft ist schlichtweg einfach nur, wir kommen an dich ran. Und in dem Fall ist die Botschaft sogar, wir kommen auch an die Angehörigen ran und an die Freunde und an die Familie und an wen wir wollen. Das heißt, wenn wir den Journalisten meinen, dann schnappen wir uns seinen Freund. Und der nette Nebeneffekt ist, dass die ganze Welt weiß, dass der Gute homosexuell ist. Das heißt, irgendwie wird das jetzt auch noch durch die Presse gereicht und für manche ist das schon wieder so ein Ding, naja, wenn so ein schwuler Journalist da irgendwas zu erzählen hat, ich weiß nicht, ob der so recht hat damit. Das heißt, die kalkulieren einfach bloß diese ganzen kleinen Kollateralschäden ein. Und für sie funktioniert das ganz gut, für die Geheimdienste.
Es ist beängstigend, dass ich mir als Journalist überlegen muss, ob ich wirklich in Heathrow umsteigen will. Und wenn ich dort umsteige, dass ich auf keinen Fall irgendwelche Datenträger mitnehme. Denn nach britischem Recht ist es so, die können mich in Beugehaft nehmen, um die Herausgabe der Passwörter für verschlüsselte Partitionen zu erzwingen. Und wehe dem, der das Passwort nicht mehr weiß und irgendwo eine verschlüsselte Datei liegen hat. Und als man das damals eingeführt hat, das war übrigens im Jahr 2000, hat man gesagt, das ist nur für Spezialfälle. Das ist nur, wenn irgendwo ein Terrorist eine Atombombe gelegt hat und wir nur auf dem Weg an den Code drankommen. Nur für solche Sachen ist es gedacht. Mhm. Wenn das nur für solche Sachen gedacht ist, dann muss man das auch ins Gesetz reinschreiben. Denn das lehrt auch dieser Fall. Wenn so ein Gesetz erstmal da ist, wird es auch irgendwann mal angewandt. Und zwar buchstabengetreu und nicht so, wie man vorher geschworen hat, dass das nur für die ganz harten Fälle ist. Wenn man nicht reinschreibt ins Gesetz, gilt nur für die ganz harten Fälle, wird man es nachher auch für Parkverstöße hernehmen letztlich.
Ja, da müssen wir gar nicht so weit gehen. Das passiert ja in Deutschland mit den Kontoabfragen auch, die ja ursprünglich mal nur für die ganz harten Fälle vom Finanzamt geplant waren. Und man hört so, dass die ganz harten Fälle doch schon in die Hunderttausende gehen, wenn nicht gar in die Millionen, oder?
Was halt auch ein Ding ist, jetzt das betrifft Journalisten, wir haben ja einen Quellenschutz hier in Deutschland, in Verbrieften. Den können wir inzwischen wirklich vergessen, denn wenn der deutsche Staat wissen will, wer meine Quelle ist, dann finden die das raus. Dann finden die das raus. Ich brauche nur mit dem zu mailen oder zu telefonieren. Die gucken, mit wem hat der telefoniert. Und wenn sie nicht selber gucken, dann lassen sie es halt den amerikanischen Geheimdienst machen. Wir haben ja nicht geguckt, das waren die Amis. Die finden raus, wer meine Quelle ist.
Richtig, wir hatten mal einen Quellenschutz.
Ja, der ist vorbei. Das muss man sich ganz klar machen.
Man muss es so machen, wie man das früher gemacht hat, zu DDR-Zeiten. Man hat nicht aufs Telefon zurückgegriffen, sondern hat sich heimlich irgendwo im Park getroffen oder im Badezimmer, hat das Wasser angestellt, das Wasser laufen lassen, damit es nicht so einfach ist, das abzuhören. Dass man sich an solche Methoden erinnern muss, im ach so freien Westen, ist eine Schande.
Ja. Ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst, dass es schon so weit gegangen ist. Ich glaube, erst durch diese Geschichte jetzt in der Redaktion des Guardian ist klar geworden, dass diese Leute, die kein Interesse daran haben, dass Snowden das veröffentlicht, auch vor gar nichts zurückschrecken. Für die gilt keine Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie kennen, mehr. Wir haben noch diese naive Vorstellung, es gibt eine Demokratie, die Mehrheit wählt Parteien, diese Parteien erlassen Gesetze, die natürlich dem Willen der Mehrheit entsprechen, so sind sie ja gewählt worden, also geht man noch davon aus, dass die Gesetze so stimmen, dass die Mehrheit das so will und dass sich auch die Bevölkerung damit identifizieren kann. Die Zeiten sind vorbei, weil anscheinend gelten für diese Geheimdienste gar keine Gesetze mehr. Und wenn, dann kommt man halt hinterher und sagt, ups, wir haben die Vorwahl von Washington mit Ägypten verwechselt und deswegen haben wir aus Versehen mal den kompletten Telefonverkehr abgehört. Es war aber echt keine Absicht.
Sie hören Querfunk.
Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Ich habe einen 13 Monate alten Sohnemann und es gibt ja eine neue Rechtslage in Deutschland, nämlich, dass man ab dem ersten Jahr, also wenn das Kind ein Jahr alt ist, das Recht hat auf einen Kinderkrippenplatz. Und das Recht habe ich wahrgenommen und der kleine Mann geht jetzt seit dieser Woche in die Kinderkrippe. Was mich ein bisschen gewundert hat, wenn ich da mit Bekannten oder so drüber gesprochen habe, da hat zwar niemand direkt gesagt, finde ich nicht gut, aber man hat doch das ein oder andere Mal gemerkt, dass da so ein bisschen die Stirn gerunzelt wurde. Wieso gibt der sein Kind schon ab, wenn es gerade mal ein Jahr alt ist? Max, du hast ein Kind und du auch. Ihr habt Kinder. Wie habt ihr es gemacht?
Die Kinder?
Ja, ja, die Kinder. Das möchte ich nicht wissen. Wie habt ihr das gelöst mit der Kinderbetreuung und dem Arbeiten gehen?
Ich muss zuerst mal sagen, dass du überhaupt einen Krippenplatz gefunden hast. So, hallo, ich bin Jerome und ich möchte meinen Sohn abgeben, gib mir einen Krippenplatz. Und es hat sofort geklappt.
Also ich habe bei zwei Kindergärten angefragt und der eine hatte keinen Platz, aber der andere schon. Aber das ist halt der Vorteil, wenn du auf dem Land lebst. Da ist das alles ein bisschen besser geregelt.
Ich wohne auch auf dem Land.
Okay.
In so einer 50.000er Gemeinde und wir hatten im April genau eine Kindertagesstätte, die Krippenplätze ab 1 angeboten hat. Da gab es eine Warteliste von 90 Leuten.
Okay.
Und ja, insofern ist es für mich und meine Familie und meinen Sohn, der jetzt im Oktober ein Jahr wird, relativ schwierig, einen Krippenplatz zu bekommen. Es gibt mittlerweile ein paar mehr, aber trotzdem, die Wartelisten sind sehr lang. Das heißt, wir werden wohl auf eine Tagesmutter umsteigen müssen.
Mhm. Wie war das bei dir, Max?
Wir sind jetzt extra in einen beschaulichen kleinen Stadtteil am Rande einer baden-württembergischen Großstadt gezogen. Und in diesem Randbezirk gibt es hier interessanterweise einen nicht voll ausgelasteten Kindergarten. Das heißt, da kann man die hingeben. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben ihn Tatsache jetzt bis 3 zu Hause gehabt. Das heißt, meine Frau ist dann Teilzeit arbeiten gegangen und ansonsten am Wochenende. Und dann habe ich ihn halt, wir haben es dann irgendwie aufgeteilt halt mit Familie und wer mal auf ihn aufpassen kann immer wieder. Und der ist jetzt erst mit 3 offiziell in den Kindergarten. Aber okay. Mit Krippenplätzen ist halt eng. Ich krieg's auch von Bekannten mit. Es entspricht längst nicht der Realität, dass da jeder einen Krippenplatz kriegt, so wie sich das Gesetz vorstellt.
Urs, deine Kinder sind ja schon so aus dem Gröbsten raus, wenn man das so sagen kann.
Die sind nicht nur aus dem Gröbsten raus, die sind aus dem Haus.
wie denkst du darüber, dass ich mein Kind schon mit einem Jahr in Kinderkrippe reingebe? Findest du das okay oder sagst du, man sollte lieber ein bisschen warten damit?
Ich finde das absolut okay, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Allerdings weiß ich, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr konservativ sind. Damals, vor über 20 Jahren, als meine Kinder klein waren, gab es so eine Betreuung nicht. Wir haben das dann so geregelt, dass meine Frau als Tagesmutter gearbeitet hat, konnte sie zu Hause ihre eigenen Kinder betreuen und noch die Kinder von Fremden und nebenher bei dieser Gelegenheit gleich noch Geld verdienen, was wir damals auch gebraucht hatten. Und sie hat sich eigentlich immer um die Kinder gekümmert und hat dann ihre Arbeit so gelegt, dass es mit den Kindern vereinbar war. Aber wie gesagt, vollkommen andere Zeit. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2013. Da ticken die Uhren ein bisschen anders. Was du machst, finde ich absolut okay.
Nee, weil ich habe mir gedacht, natürlich verbringe ich möglichst viel Zeit mit meinem Sohn, sehr gerne. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich arbeiten gehen und meine Frau auch. Auf der anderen Seite denke ich mir, was ist daran schlimm, wenn ein Kind mit Gleichaltrigen spielen kann?
Gar nichts. Ich finde, das kriegt so viele Sachen mit, die du ihm zu Hause gar nicht geben kannst. Sozialkompetenz, die du ihm zu Hause gar nicht anerziehen kannst.
Hallo Herr Seehofer, hören Sie zu?
Man muss es mal historisch betrachten. Diese bürgerliche Familie, die bei uns als Ideal verehrt wird und gewissermaßen als Naturgesetz gesehen wird, die ist keine 100 Jahre alt. Es war schon immer so, dass Kinder zu allen möglichen Leuten geschickt wurden. Die wurden von Großeltern betreut, die wurden mit aufs Feld genommen. Mit denen wurde sonst was gemacht. Dass eine Mutter sich ausschließlich um das Kind kümmert, ist etwas, was eigentlich historisch eher die absolute Ausnahme war.
Naja, ich meine, was machst du heute? Das ist ja aus dort, dieses Gesetz ist ja eigentlich ein gut gemeintes Gesetz. Ich weiß, der Feind von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Es versucht ja, die modernen Zeiten abzubilden in etwa. Denn was wird verlangt vom Arbeitgeber? Die Voraussetzungen an seine Mitarbeiter. Die müssen hochmobil sein. Hier in der Kölner Gegend, du hast nicht weit bis nach Düsseldorf, du hast nicht weit bis ins Ruhrgebiet, da wird wild gependelt. Das geht natürlich alles von deiner Zeit, von deiner Privatzeit ab. Aber du musst Mobilität mitbringen. Mobilität heißt aber auch, dass du dich manchmal eben auch an anderen Orten niederlassen musst, wo deine Familie nicht greifbar ist. So kommt es eben, dass in meiner Familie die Schwiegereltern, die normalerweise, oder die Omas und Opas, die normalerweise ja gerne mal einspringen zur Kinderbetreuung und auch einspringen wollen, aber die nächsten Omas und Opas von uns wohnen 220 Kilometer ab. Die anderen wohnen 400 Kilometer ab. Deswegen ist es nicht möglich, dass die einfach mal vorbeikommen zur wenn es eine Terminkollision gibt, zur Betreuung der Enkel, was sie gerne machen würden. Aber es ist halt schon eine Tagesreise dann. Deswegen, was bleibt mir übrig? Was bleibt meiner Frau übrig? Wir beide müssen arbeiten. Das heißt, der kleine Mann, wir haben jetzt ein Jahr zu Hause demnächst. Das haben wir uns schön eingeteilt, aber noch länger wird es sehr schwierig werden für uns. Deswegen wollen wir ihn 3 Tage in der Woche zu einer Tagesmutter geben.
Hm. Wer zahlt dann die Tagesmutter? Ihr?
Das soll so sein, dass wir den Satz für den Kindergarten bezahlen und der Rest, den die Mutter mehr kostet, kommt von der Stadt oder von der Gemeinde.
Ja, ich weiß nicht, warum du dich beschwerst. Also die Oma von meinem Kleinen wohnt 8000 Kilometer entfernt. Ja.
Aber deine Eltern sind ja auch, ja Gott, die sind ja auch
sind auch 200 Kilometer weg, ja.
Aber sind genau auch nicht so oft da, deswegen, ja.
Ja, nee, und ich hab auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, die arbeiten ja beide nicht mehr, aber die sagen auch, also wir sind jetzt in einem Alter, wir können nicht ein Kind den ganzen Tag betreuen, das schaffen wir einfach nicht, nervlich und das möchten wir nicht und das finde ich auch in Ordnung.
Das ist ein ganz anderer Punkt, ja. Das sagten meine Eltern, sagen das auch, ja.
Ja, das ist dann auch einfach so, das muss man auch respektieren. Ja, aber ich habe Glück gehabt. Also ich habe einen Platz, wobei ich finde, das ist nicht billig. Also das kostet mich auch knapp 350 Euro im Monat. Das ist, finde ich, ein ganz schöner Batzen.
Wie ist denn die Betreuungszeit? Von wann bis wann sind die?
Die ist in Ordnung. Also die ist von morgens 7 bis abends 17 Uhr.
Das ist geil.
Das ist wirklich absolut in Ordnung. Das muss ich gar nicht ausschöpfen. Aber wenn jemand berufstätig ist, dann ist das echt okay. Für manche wäre 18 Uhr wahrscheinlich besser, aber bis 17 Uhr finde ich schon, also das finde ich in Ordnung.
Ja, wir haben ja auch welche, wo es nur bis 15 Uhr geht.
Ja, natürlich, und das ist völliger Schwachsinn.
Ja.
Ja, also das ist einfach völliger Schwachsinn, Punkt. Also da muss ich sagen, habe ich echt Glück gehabt, aber trotzdem, es gibt dann doch einige, die so hinter vorgehaltener Hand wahrscheinlich denken, wieso gibt er sein Kind ab? Aber damit muss ich leben.
Sie hören Querfunk.
Bleiben wir nur noch kurz beim Thema Kinder. Hier im Schwarzwald, ich weiß nicht, ob das auch bundesweit so ist, hier im Schwarzwald gibt es tatsächlich Hotels, die sagen, du kannst gerne hier wohnen und gerne dafür bezahlen, aber deine Kinder lässt du gefälligst zu Hause. Kinder haben bei uns nichts zu suchen. Macht mich ein bisschen wütend, ehrlich gesagt.
Warum?
Weil ich mir denke, wenn dieses Hotel mir gefällt, würde ich da gerne hingehen. Und da ich aber ein Kind habe, kann ich da nicht hingehen, weil ich darf es nicht mitnehmen.
Das scheinen sehr beliebte Hotels zu sein, die von vornherein sagen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wollen wir gar nicht abdecken, wollen wir gar nicht erreichen. Wir haben genug Leute, wir brauchen die nicht. Oder was ist das für ein Hotel?
Die argumentieren, es gibt Leute, die wollen Urlaub machen, die wollen ihre Ruhe. Und wenn sie ihre Ruhe wollen, dann stören die Kinder durch ihr Geschrei.
Das stimmt für manche Leute mit Sicherheit, ja. Aber ich meine, du musst dir vorstellen, von vornherein, ich weiß nicht, Eltern, jeder ist ja im Prinzip, die Mehrheit der Bevölkerung ist irgendwo Eltern mit Kindern.
Gut, dann können wir ja als nächstes sagen, also mein ästhetischem Anblick gefällt nicht, wenn da dicke Leute im Pool rumschwimmen, ja. Das finde ich einfach unästhetisch und deswegen möchte ich gerne ein Hotel haben, wo dicke Leute nicht hin dürfen.
Das schmälert deine optische Erholung.
Genau, ja. Das schmälert meine optische Erholung.
Also ich würde das als ganz klassischen Fall von Altersdiskriminierung sehen, wenn ich keine Kinder mitbringen darf.
Ja, das ist doch, Entschuldigung. Also.
Es ist Altersdiskriminierung.
Ich halte das für kompletten Blödsinn. Warum machen wir uns überhaupt Gedanken darüber? Da geht man halt nicht hin, Punkt.
Richtig. Jerome, ich möchte dir mit einem Gleichnis antworten. Stell dir vor, du lernst, du bist nicht verheiratet und du lernst eine junge, hübsche Frau kennen oder du siehst sie. Mhm. Und sie macht den Mund auf und es kommt nur Grütze raus. Denkst du dir dann nicht auch, so schön kann die gar nicht sein, um das aufzuwiegen?
Ja.
Und jetzt ist die Frage mit dem Hotel. Wenn dir ein Hotel sagt und zu verstehen gibt, wir möchten dich als Gast nicht, bleib mir fort mit deinem Balg. dann kann ich diese Botschaft auch annehmen und akzeptieren und sage einfach, ist kein Problem, trage ich mein Geld woanders hin.
Was ist, wenn Sie sagen, Schwule unerwünscht, Ausländer, ist das auch noch in Ordnung?
Ich meine, es ist Privatwirtschaft. Jeder hat natürlich das Recht zu sagen, in meinem Laden mache ich, was ich will. Da kann ich so eine Schilder auch aufhängen.
Ganz so ist es nicht. Es hat bei uns in Hannover einen sehr schönen Fall gegeben. Da hat der Türsteher einer Diskothek einem Gast gesagt, er komme hier nicht rein wegen seiner ausländischen Wurzeln. Muss man ausländische Wurzeln sagen, weil der Mann war deutscher Staatsbürger. Der hat dagegen geklagt, er hat gewonnen und er hat ein Schmerzensgeld oder Schadenersatz bekommen. Ich weiß nicht, wie es juristisch genau aussieht. Es gibt in unserem Land sowas wie ein Diskriminierungsverbot, um eben zu verhindern, dass die Leute nach Gutdünken sagen, die Nase passt mir nicht, du kommst hier nicht rein.
Ja, und wobei man sagen muss, das hat er ungeschickt ausgedrückt. Ich meine, ganz ehrlich, jeder, der schon mal nachts in der Gastronomie tätig war, und ich habe lang genug als DJ gearbeitet, der weiß halt... Du stehst
nicht auf der Gästeliste.
Es gibt eine bestimmte Klientel, die früher oder später verspricht, Ärger zu machen. Und wenn du die am Eingang aussieben kannst, muss ich sagen, auch wenn ich als Gast so eine restriktive Gästepolitik nicht sehr schätze, wenn ich nicht reinkomme, aber ich kann einen Betreiber eines Ladens verstehen, der zum Beispiel sagt, wir haben mit einer bestimmten Gang oder bestimmten Leuten immer wieder Probleme, die will ich nicht da haben.
Mit bestimmten Leuten, da muss ich hingehen und da muss ich die namentlich benennen und muss ihnen sagen, und ihr habt Hausverbot. Dann ist die Sache ja in Ordnung. Aber jemanden wegen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sei es nun eben Ausländer oder sei es Kind, ja, zu sagen, du kommst hier von vornherein gar nicht rein, geht nicht. Und ich finde es nicht in Ordnung. Wenn diese Gesellschaft es tatsächlich so weit bringt, dass ich als Eltern mit Kindern an bestimmte Plätze nicht mehr hin kann, weil die mir sagen, nö, deine Kinder, dein Balg wollen wir hier nicht dabei haben. Und wir reden hier nicht von Plätzen, die jugendgefährdend sind, wo es aus gesetzlichen Gründen nicht möglich ist, die mitzunehmen, sondern ganz normale Hotels, die ansonsten jedem offen stehen, außer eben Eltern mit Kindern. Dann ist die Sache nicht in Ordnung. Das geht nicht.
Du hast recht. Wir müssen uns alle vier da anmelden. Auch du unterschlägst, dass deine Kinder über 20 aus dem Haus sind, Urs. Und dann lehnen die uns ab und dann verklagen wir die wegen Diskriminierung und bezahlen einen schönen gemeinsamen Urlaub davon.
Dann haben wir auch ein Etat für den Querfunk. Nee, ich verstehe es nicht. Also, weil ich war jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff im Urlaub und da darf man Kinder mitnehmen, wenn sie ein Jahr alt ist. Das hat medizinische Gründe. Drunter ist da problematisch, aber ab ein Jahr ist es kein Problem. Aber die Kinder dürfen halt in bestimmte Bereiche nicht rein, zum Beispiel nicht in die Sauna oder in diesen Wellnessbereich. Und da sage ich, das finde ich absolut in Ordnung, denn im Wellnessbereich will man ja tatsächlich Ruhe und da will man, da haben Kinder, die Kinder können woanders hin. Aber ein Hotel, das von vornherein sagt, Kinder dürfen grundsätzlich nicht zu uns, und zwar in alle Bereiche nicht, also nicht ins Restaurant, nicht an den Pool. Man könnte ja auch hingehen, wenn ich das Hotel wäre und sagen, okay, wir richten einen Bereich ein für Kinder und die betreuen wir auch mit einer Kraft. Und dann können auch Familien mit Kindern kommen und dadurch fühlen sich die anderen nicht gestört. Das fände ich eine Lösungsmöglichkeit. Aber von vornherein zu sagen, nein, Kinder nicht zu uns, finde ich eine Frechheit.
Ist das also nicht ein typisch, entschuldige Urs, ist das nicht ein typisch deutsches Problem, dass man tatsächlich auf solche Leute trifft, die Kinder, die Zukunft aussperren? Man hört allenthalben, dass die Deutschen nicht kinderlieb sind. Ich frage mich immer, wer verbreitet solche Geschichten? Wenn ich jetzt hier dein Hotel sehe oder deine Hotels, die du gekauft hast, oder ich weiß nicht, sind doch deine, oder? Also wenn ich jetzt diese Hotels sehe auf jeden Fall, stellt sich mir die Frage gar nicht, ja, das ist nicht kinderfreundlich. Das also würdest du in Italien, denke ich, nicht erleben.
Wir müssen einfach ein bisschen toleranter werden. Ich sitze auch im Zug drinne und dann steigt nebendran die Familie ein mit drei kleinen Kindern und ich weiß, okay, den Rest von der Fahrt habe ich Krach. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, auch nur ein böses Gesicht zu ziehen, weil, ey, die können genauso Zug fahren wie ich, ja. Und wenn jemand die anfängt, blöd anzureden, dann würde ich auch noch sogar dazwischen gehen. Vorausgesetzt, dass man auch als Eltern wenigstens versucht, die Rasselbande so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Das habe ich immer gemacht, wenn ich mit Kindern unterwegs war, dass ich denen gesagt habe, okay, Leute, wir sitzen hier in einem rappelvollen Zug, macht mal ein bisschen Piano. Das funktioniert auch, wenn man seine Kinder gut erzieht. Wenn man da gegenseitig ein bisschen Rücksicht nimmt und wenn man einfach mal das erträgt, mit den Schultern zuckt und sagt, okay, Leute, wir waren alle mal Kinder und die brauchen auch ihren Freiraum und wir sind froh, dass es überhaupt noch Kinder gibt. Wir können eigentlich gar nicht genug davon haben. Dann ist solche Hotels gehören da meiner Ansicht nach wirklich gemaßregelt. Das geht nicht. Das ist ein Trend, den ich nicht unterstützen kann, nicht gut finde in keiner Hinsicht.
Aber der Finn, entschuldige Max, du hast die Hand gehoben.
Nee, ich fand den Punkt gerade ganz, ganz wichtig. Da ging es um dieses Stichwort, was heutzutage so wenig Beachtung erfährt, Erziehung. Es ist nämlich, glaube ich, einfach ein Problem, dass heutzutage sich alle deswegen so wenig locker machen, weil gewisse Grundsachen, die früher funktioniert haben, heute nicht mehr funktionieren. Das heißt, irgendwie muss ich auch sagen, und ich habe ja auch ein Kind, andere Eltern mögen das anders sehen mit der Erziehung ihrer Kinder, aber ich habe das Gefühl, die erziehen sie einfach gar nicht. Und da bin dann auch ich als Vater eines meinetwegen gleichaltrigen Kindes manchmal auch genervt, weil ich einfach denke, das ist ein Verhalten, das finde ich nicht sehr sozial. Das erfordert einfach ein bisschen mehr Rücksichtnahme im öffentlichen Raum, im Zusammenleben. Und nur weil ich jetzt der Meinung bin, dass ich mein Kind so erziehe, dass es eben anderen möglichst wenig auf den Wecker geht in der Öffentlichkeit, teilen diese Einstellung leider immer weniger Eltern. Weil den meisten ist es oft ganz egal. Und weiß das ist dann nicht. Der Punkt, wo ich dann sehe, dass dann zum Beispiel ein Hotel hergeht und sagt, wir lösen das Problem auf unsere Art und Weise und machen einfach zum Beispiel ein Verbot für Kinder. Sie könnten, wenn sie es juristisch geschickter anstellen, das Problem auch auf andere Art und Weise klären. Sie könnten zum Beispiel sagen, wir machen schlichtweg einen Erwachsenenclub. So, fertig, aus. Das ist hier Ringelpiez mit Anfassen, haben Kinder nichts zu suchen, Eintritt unter 18 Jahren verboten. Oder sie gehen her und sagen, wir hauen die Preise derart hoch und machen so eine Art Nobel-Etablissement, dass wir bloß noch eine bestimmte Klientel anziehen, von denen wir ausgehen können, dass sie ihre Kinder einigermaßen im Griff haben und wenn nicht, haben wir genug verdient.
Aber Max, du sprichst den Preis an, Max. Das ist überhaupt der Kasus Knaxus. Sie müssten sagen, okay, ihr könnt gerne kommen, die Kinder zahlen das Dreifache. Dann zeigt mir die Familie, die noch kommt mit Kindern.
Richtig.
Also auf dem Schiff war der Kleine umsonst. Und das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Wir hatten aber ein, also es war wunderbar mit dem Kind auf dem Schiff, hat alles wunderbar funktioniert, auch war alles in Ordnung. Was aber extrem nervig war, nicht mehr so sehr für mich, sondern für meine Frau, die ist da deutlich empfindlicher als ich. Wir sind ins Restaurant gegangen und irgendwann wird der Kleine halt knatschig. Ja, der fängt an zu knatschen und du kriegst sofort, also in den ersten 30 Sekunden von den Tischen rundherum, sofort böse Blicke. Mir wäre das scheißegal auf gut Deutsch, ganz ehrlich. Meiner Frau halt nicht. Die packt dann halt den Kleinen und verschwindet in der Kabine und sitzt dann in der Kabine und nicht mehr im Restaurant. Oder ich muss ihn dann halt schnappen und sitzt dann in der Kabine oder wie auch immer. Ja, und das war schon ziemlich nervig. Dieses mangelnde Verständnis, dass ein 12- beziehungsweise 13-monatiger alter Sohnemann eben nicht eine Stunde da sitzen kann, ohne Theater zu machen, wenn um ihn rum nicht genügend passiert. Das muss ich euch ja nicht sagen, das wisst ihr selber. Und das hat auch nichts mit Erziehung oder sonst was zu tun, sondern das ist einfach so. Und dass da so wenig Verständnis von rundherum kam, das fand ich schon ziemlich krass.
Solange es denn nur Blicke sind. Also meine Neffen haben mich letzte Woche besucht, die sind 3 und 7 und wir sind, relativ lang zu einem Spielplatz gelaufen und auf dem Rückweg wollte der Kleine nicht mehr und hat sie dann hingestellt und geweint, eine Minute geschrien, Terz gemacht. Mhm. Das ist ja alles möglich und das war auch gar nicht hier irgendwie zu einer Mittagsruhezeit, sondern es war zwischen 15 und 17 Uhr und irgendwann nach einer Minute hörte man aus der Nachbarschaft von irgendwem brüllen, Schnauze!
Hallo? War das in Berlin?
Nein, bei Köln.
In Berlin haben sie ja, glaube ich, eine Bar oder ein Café war es, glaube ich, genau, haben sie Poller reingebaut, damit die Mütter mit ihren Kinderwegen nicht reinkommen. Ja, also.
Ich glaube, es ist einfach, die Gesellschaft macht sich nicht wirklich locker. Es ist aber auch eben genau dieser schmale Grat zwischen, ich bin selber davon betroffen und mich nervt, was andere machen, weil sie das nicht so machen, wie ich es machen würde. Also ich war neulich einkaufen in einem großen Supermarkt und dann hörte ich, das ist also so ein Kaufland halt, und die sind ja, haben eine gewisse Größe, die Dinger, die haben lange Gänge. Und plötzlich hörte ich Geschrei, Kindergeschrei. Es war offensichtlich ein kleines Kind. Ich habe es dann entdeckt. Es ist ein Vater, der hat sein Kind durch den Gang gefahren. Das saß im Einkaufswagen drin und hat nach Herzenslust geschrien, weil die das eben in einem gewissen Alter machen. Die freuen sich, dass sie ihre Stimme ausprobieren können, haben das gemacht. Wenn meiner das gemacht hat, dann habe ich auch gesehen, dass der sich gefreut hat. Ich habe ihn aber dann auch irgendwann zur Ruhe gebracht und habe gesagt, da freuen sich nicht alle gleich drüber. Also als Vater schwillt mir vielleicht vor Stolz die Brust, wenn mein Sohn jetzt sich äußern kann lautstark. Die anderen Leute mögen diese Begeisterung nicht ganz so teilen. In dem Fall war ich es jetzt, der diese Begeisterung beim fremden Kind nicht geteilt hat. Es stand dann nämlich irgendwann so einen halben Meter neben mir und ist losgegangen wie eine Sirene, weil es so losgeschrien hat. Und ich habe gedacht, so, jetzt habe ich linksseitig einen Hörsturz. Schönen Dank. Und ich habe mich gefragt, warum der Vater auch nach einer Viertelstunde dieses Kind nicht irgendwann mal zur Ordnung gerufen hat und gesagt hat, du, jetzt mal ein bisschen ruhiger oder abgelenkt hat oder irgendwas. Mich hat's schlichtweg genervt. Und die anderen Leute auch, nur die sind dann in irgendwelche anderen Gänge geflüchtet. Ich habe halt nun mal gerade beim Käse rumgesucht, wo der auch hin wollte mit seinem Balk. Und da ist dann so der Punkt, das ist eine ganz fließende Grenze. Mit meinem Kind hätte ich auch irgendwann, wäre peinlich berührt gewesen nach 5 Minuten, dass der nicht ruhig zu kriegen ist. Oder hätte versucht, ihn ruhig zu kriegen. Diesen Vater hat das gar nicht gestört. Der hat zu ihm gesagt, ja, du schreist halt gerne, nicht wahr? Und ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein, dass der das jetzt nicht merkt, dass alle Leute genervt sind, dass sein Kind seit einer Viertelstunde den gesamten Laden zusammenschreit auf einer Fläche von 500 Quadratmetern. Das geht einfach nicht. Aber den hat es nicht gejuckt. Null. Ja, das war dem völlig egal.
Da darf man dann auch ruhig was sagen. Man muss ja die Leute nicht anfahren oder so, sondern kann man freundlich hingehen und sagen, es ist wirklich störend. Und sie könnten ein bisschen auf das Kind einwirken. Der wird nicht darauf reagieren. Aber wenn das öfter mal passiert, wenn er das 3, 4, 5, 10 Mal gesagt bekommt, dann wird es irgendwann mal funktionieren. Vor 30, 40 Jahren war die Gesellschaft noch eine andere. Da gab es Regeln, an die sich jeder gleichermaßen gehalten hat. Yep. Der Individualismus war sehr gering und die Regeltreue und das Regelkorsett war sehr, sehr eng, die Regeltreue hoch. Und das hat sich absolut gewandelt. Und da müssen halt neue gesellschaftliche Übereinkünfte her und die können wir nur durch Kommunikation herstellen. Wenn alle weglaufen, dann funktioniert das nicht. Das mit den bösen Blicken ist übrigens auch so eine Art Kommunikation. Du sagst, es kommt nach 30 Sekunden, das kommt zu früh, keine Frage, aber es muss sich irgendwo wieder zurechtruckeln und da muss man drüber diskutieren. Das Problem ist nur, wenn es über eine nonverbale Kommunikation läuft, dann kann ich auf der Ebene ganz schlecht zurückkommunizieren. Ich kann nicht die Leute auch böse anschauen. Wenn irgendjemand kommt und sagt, ihr Kind nervt mich, dann habe ich eine Chance zu sagen, ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann ihn ja schlecht betäuben. Sondern das dauert jetzt halt eine Minute oder zwei. Ich versuche ihn ja schon zu beruhigen. Deswegen ist es vielleicht besser, mal hinzugehen und freundlich, höflich was zu sagen und wenn derjenige unwirsch reagiert, wieder zu gehen, statt einfach nur sich seinen Teil zu denken oder böse Blicke zu tauschen, denn nur über Worte funktioniert Kommunikation dann wirklich.
Hundertprozentig.
Ja. Was mir übrigens bei der Reise auch aufgefallen ist, als ich dahin und zurück, ich bin ja von Malta ausgefahren, aufgefallen ist, früher war das, habe ich es zumindest so mitbekommen, wenn ich geflogen bin, dass du, wenn du ein Kleinkind hattest, dass du in einer Reihe warst, wo du vorne dran ein bisschen Platz hattest. Also zum Beispiel in der ersten Reihe. Sowohl auf Hin- als auch auf Rückflug, das waren zwei verschiedene Fluggesellschaften, habe ich das nicht bekommen, sondern ich war eingezwängt in irgendeiner Reihe 9 und einmal in Reihe 26 mit dem Kind. Und vorne habe ich dann gesehen, saßen dann irgendwelche Jugendlichen, wo ich mir dann gedacht habe, wieso muss ich eigentlich mit meinem Kind hier eingezwängt so sitzen, während da vorne die Jugendlichen rumtollen. Aber das
du hast einen Fehler gemacht. Du hättest vor dem Flug hättest es anmelden und einen entsprechenden Platz reservieren müssen.
Ja.
Den Fehler habe ich auch mal gemacht. Du musst, wenn du erst beim Check-in hingehst, ist es zu spät, sondern du musst es vorher mit der Fluggesellschaft abklären und reservieren.
Okay.
Dann wird es auch gemacht. Du musst einfach nur rechtzeitig vorher Bescheid sagen. Am besten guckst du dir den Flugzeugtyp mal an, weil der wird ja meistens mit ausgedruckt. Und dann kannst du dir angucken, was für eine, also manche Airlines bieten es an, du siehst, wo welche Reihen sind. Dann kannst du schon sagen, Freunde, ich sehe, da ist mehr Platz, da würde ich gerne hin. Notausgang oder sowas. Wobei Notausgang direkt werden sie dich nicht setzen, aber sie werden dich in die Mitte setzen.
Seatguru.com ist der Tipp für jede Airline, für jedes Flugzeug haben die Sitzpläne.
Okay.
Hilft es auch bei Leuten, die ein bisschen größer sind als das Normalmaß? Dass
ja.
Man kann es probieren, ja.
Also ich bin 2,5 Meter, ich würde das gerne machen.
Die würden sie zum Beispiel einen Notausgangsplatz extra.
Ich weiß, ja, es gibt so viele, die das mittlerweile entdeckt haben, dass die sich die langen Plätze gerne mal ein bisschen mehr bezahlen lassen.
Ja, dich würden sie zum Beispiel an Notausgang setzen können.
Ja.
Das ist nämlich auch, es kann nicht jeder am Notausgang sitzen, sondern es muss jemand sein, der auch bei einer Evakuierung mithelfen kann.
Ja, groß und stark, deshalb setzen sie mich meistens an den Notausgang, aber gut.
Sie hören Querfunk.
In den Medien geisterte in letzter Zeit so eine Meldung rum, dass viele Leute sich Zweitjobs besorgen, weil sie gerne sich die neuesten Videospiele, die neuesten Gadgets kaufen wollen. Wie viele Jobs habt ihr so im Schnitt? 3, 4, 5?
Einen. Ich bin selbstständig, meistens selbst und oft ständig. Oder wie war das?
So ab und zu mal, wenn ich irgendwo eine Gelegenheit habe, nebenher noch irgendwas zu machen, das nehme ich dann auch gerne wahr und ist dann auch tatsächlich für den Konsum, nicht weil ich es bräuchte. Aber es ist wirklich nur die Gelegenheit, mal hier oder da zum Beispiel einen Vortrag zu halten.
Max? Ja, es ist fließend. Ich meine, ich habe ein großes Herz. Wenn jemand meiner Hilfe bedarf, dann bekommt er sie auch. Im Großen und Ganzen, ich würde nicht sagen, dass ich es rein aus dem Konsum mache. Es hält sich die Waage zwischen manche Dinge müssen sein, die will ich nicht, aber die müssen sein. Und dann gibt es Dinge, wenn was übrig ist, dann darf es gerne auch mal im Unverstand rausgehauen werden, die 15 Euro für eine Blu-ray oder so.
Also ich hatte mal eine Kollegin, die bei mir gearbeitet hat, in der gleichen Firma, und die aber einen Zweitjob hatte an der Tankstelle als Verkäuferin, weil ihr sonst das Geld einfach nicht gereicht hat. Und ich habe den Verdacht, dass viele ihren Zweitjob haben, nicht weil sie mehr konsumieren wollen, sondern weil das Geld sonst nicht reicht.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das sogar bei den meisten die ursächliche Begründung für diesen Zweitjob sein dürfte. Weil ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, also wenn ich so einen normalen Tag mit 8 oder 10 Stunden hinter mir habe, je nachdem, wie ausgelastet man ist, da habe ich noch voll viel Energie und Lust, jetzt nochmal im Biergarten Gläser spülen zu gehen, nur damit ich mir einen neuen 3D-Flatscreen kaufen kann.
Das könnten vielleicht nur die Beamten sagen und Lehrer.
Unter Umständen.
Nein, man muss einfach mal sehen, dass seit mehr als 10 Jahren die Reallöhne stagnieren und die Preissteigerungen sind sehr selektiv. Also im Moment werden Nahrungsmittel teurer und Essen muss jeder. Essen ist kein Luxus, auf den ich verzichten kann. Und wenn dann die Kohle nicht reicht, dann muss ich schauen, wo ich Geld herbekomme. Und da kommt dann der Zweitjob her. Ja.
Also es ist interessant.
Ich denke auch, es geht nicht um Luxusartikel, die finanziert werden sollen, sondern tatsächlich die Politik der Bundesregierungen trägt Früchte und niemand kann sich wirklich in Sicherheit wiegen, der keinen wunderbar bezahlten Job hat, dass er nicht irgendwann bald einen zweiten haben muss, um sein Leben zu finanzieren, einfach weil die Mieten steigen wie verrückt, einfach weil die Lebensmittelkosten steigen wie verrückt, einfach, Gott, ja, die Spritkosten, die ja gerade mal nicht steigen, aber die ja so davor so enorm gestiegen sind, das wird ja alles nicht irgendwie gegengerechnet, das weiß ich nicht, kann sich ja auf Dauer niemand leisten.
Wir haben gerade Sommer, freuen wir uns darauf den nächsten langen, harten Winter und dann auf die Heizkostenabrechnung Anfang des Jahres. Ich glaube, wir müssen einfach auch mal sehen, wer das als Konsumlust bewertet hat. Das ist nämlich das CDU-geführte Arbeitsministerium gewesen. Da kam diese Vermutung her, es könnte mit der Konsumlust zu tun haben, dass man eben mehr Geld zur Verfügung haben möchte und deswegen einen Zweitjob beginnt. Diese Interpretation ist vor allem deshalb so interessant, weil es auch die CDU-geführte Regierung war, die den Armutsbericht neulich zu ihren Gunsten interpretiert und gefälscht hat. Und wenn es also immer die gleichen sind, die versuchen, Zahlen und Umfragen in ihre Richtung zu interpretieren und zu fälschen, dann ist das entweder besonders glaubwürdig oder eben auch nicht. Und in dem Fall muss ich sagen, sie sprechen halt nur, um ihre Politik irgendwie rechtfertigen zu können. Und mehr nicht. Für den Flatscreen alleine macht das keiner. Das sind irgendwie feuchte Träume von irgendwelchen neoliberalen, wirtschaftsgeilen Idioten, die glauben, Leute gehen den ganzen Tag nur aus reiner Freude arbeiten und nicht, um eventuell auch ein Dach über dem Kopf zu haben und was zu essen zu haben und ihre Familie ernähren zu können.
Die versagen auf so vielen Ebenen, diese Regierungen, das ist einfach unglaublich.
Naja, aber vielleicht haben wir nichts anderes verdient, die werden ja immer wieder gewählt. Also
was ist
vielleicht haben wir einfach nichts anderes verdient.
Diese Plakate, die sind so verführerisch.
Ich kann mich gar nicht entscheiden.
Schießsport ist Freiheit.
Vielleicht sollte man es mal mit diesen Schießscheiben probieren, die sich gerade überall aufhängen.
Ist ja denn auch Sachbeschädigung. Vorsicht, Vorsicht. Keine Aufrufe zur Straftat, bitte.
Nur Gotcha, das sind Farbpatronen.
Ach so.
Sie hören Querfunk.
Nächstes Thema bei uns. Firmen kaufen ohne Geld. Das Thema hat der Max eingebracht. Max, erklär mir das bitte, damit ich jetzt endlich Millionär werde.
Ja, das mache ich als
Zweitjob. Erst mal eine Firma kaufen, Millionär ist später.
Ja, aber ohne Geld.
Ja, das geht total einfach. Wer von euch hat kein Geld?
Ich.
Super. Könnt ihr alle Firmen kaufen. Geht ganz einfach. Ich verrate euch jetzt wie. Das ist jetzt quasi dieses todsichere Prinzip, wie ihr reich werdet.
Wir sind ja unter uns, also ja.
Wo hast du das Rezept her? Aus einer Spam-Mail?
Nein, das stand sogar interessanterweise neulich im Internet in den Nachrichten und ich habe mir gedacht, die Idee ist so gut, ich muss das unbedingt auch mal ausprobieren. Also, passt auf. Ihr habt kein Geld. Ihr leiht euch welches. Sagen wir mal, ihr kauft eine Firma, ihr leiht euch 100 Millionen. Ihr kauft die Firma und was seid ihr jetzt? Der neue Chef der Firma. Ihr habt sie gerade gekauft. Jetzt zwingt ihr diese Firma, als neuer Chef könnt ihr das, einen Kredit aufzunehmen in Höhe von, sagen wir mal, 100 Millionen Euro. Das heißt, diese Firma hat jetzt Schulden von 100 Millionen Euro und ihr zwingt diese Firma euch, weil ihr der neue Chef seid, diese 100 Millionen als Dividende auszuzahlen. Machen die natürlich, müssen sie ja, ihr seid der Chef. Jetzt nehmt ihr diese 100 Millionen und zahlt euren Kredit zurück. Fakt ist, jetzt habt ihr eine überschuldete Firma, die gehört euch und ihr habt keine Schulden mehr. Die Firma hat sich im Grunde genommen selber gekauft. Geile Idee, oder? Und jetzt das Lustigste, das ist völlig legal. Private Equity Gesellschaften, die machen genau das. Also das, was wir immer als Heuschrecke kennen und bezeichnen, die machen genau das. Mit gepumptem Geld kaufen sie Firmen, zwingen die dazu, sich zu überschulden, ihnen den Kaufpreis als Dividende wieder auszuzahlen, damit sie wieder gut dastehen. Und danach gehört ihnen eine Firma, mit der sie machen können, was sie wollen. Sie können sie aufteilen, in Filetstückchen verkaufen, sie können eine Weile dran verdienen. Egal. Ihr könnt für Laune Firma kaufen.
Ich muss weg.
Nur, warum ist das legal?
Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich diesen ersten Kredit kriege. Und den kriegen nur diese großen Gesellschaften. Ich als Privatmann habe da überhaupt keine Chance, sondern da, wo schon Geld ist, da fließt neues Geld hin.
Ja.
Ach, Urs, du bist so ein Spielverderber.
Können wir nicht erst eine kleine Firma kaufen?
Ihr müsst euch hocharbeiten. Das Lustige ist, dieses Prinzip ist gar nicht so neu. Weil das, was Private Equity Gesellschaften genau in diesem Stil machen, kennen wir alle schon seit den 80er Jahren von Richard Gere aus Pretty Woman. Das ist der Wirtschaftsfilm, den wir damals alle gesehen haben. Da hat er nämlich genau das Gleiche gemacht. Er hat Firmen aufgekauft, hat sie filetiert und in Stückchen wieder verkauft und dadurch seinen Gewinn vermehrt. Und Julia Roberts fragt ihn irgendwann völlig entgeistert, wie? Du produzierst gar nichts? Und er so, nö, ich kaufe nur Firmen auf und verkaufe die wieder. Ich bin ja Banker. Und erst zum Schluss, durch die Liebe bekehrt, beschließt er, die Firma, die er gerade aufgekauft hat, nicht zu zerteilen, sondern eben mit ihnen zusammen irgendwelche ganz wundervollen Dinge zu produzieren. Fakt ist aber immer noch, in großem Stil wird genau das da draußen praktiziert. Und ich frage mich halt immer noch, warum wir eine Gesetzgebung haben, die das ermöglicht. Weil für den Wirtschaftskreislauf oder für den Wirtschaftsmarkt als solchen ist das natürlich nicht besonders gut, sondern eher schädlich.
Also ich sehe schon, von der Querfunk-Holding wirst du der CEO.
Nein, nicht der CEO, sondern der CFO.
Ja, richtig, CFO. CEO ist Jerome, ganz klar.
Genau.
Den CTO mache ich.
Wir finden schon noch schöne Bezeichnungen für unsere Positionen.
Gut, die Stunde ist schon fast wieder um. Das war der Querfunk-Podcast. Die nächste Folge gibt's so ungefähr in 2 Wochen wieder. Mit dabei waren diesmal Markus Henkel aus Heilbronn, Urs Mansmann aus Hannover, Andreas Zimmer aus Köln und meiner einer, Jerome Brunel aus Haupt. Tschüss!
Tschüss!
Tschüss! Wiedersehen!